Ich lese euch vor aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung des Johannes, Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich weiß deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden vor meinem Gott. So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und halte es und tue Buße. Wenn du aber nicht wachsam sein wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige zu Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Freunde, das ist ein Brief, den Jesus an die Gemeinde von Sardes hat schreiben lassen. Der Brief ist schon fast 2000 Jahre alt, aber einiges kommt uns sehr bekannt vor, vor allem am Anfang. Vor allem der Satz: Du stehst in dem Ruf, dass du lebst und bist tot. 40 Jahre lang stand unser Land in dem Ruf, eine Demokratie zu sein, aber in Wirklichkeit war es eine Diktatur. 40 Jahre lang ist uns gesagt worden, wir werden regiert von Sozialisten. In Wirklichkeit sind wir von einer kriminellen Bande von Verbrechern regiert worden. 40 Jahre lang ist uns gesagt worden, arbeite mit, plane mit, regiere mit. Arbeiten war das Einzige, was wir tun durften. Geplant hat die SED, regiert hat die Stasi. 40 Jahre lang ist uns gesagt worden, es geht aufwärts und in Wirklichkeit sind wir pleite und sind runtergesunken auf den Stand eines Entwicklungslandes, das abhängig ist von der Westmark. 40 Jahre lang ist uns gesagt worden, der Sozialismus wäre das beste Wirtschaftssystem in der Welt. In Wirklichkeit gibt's in der ganzen weiten Welt kein einziges Land, was sich sozialistisch nennt und marxistisch geprägt ist, was das beweisen könnte. Im Gegenteil, überall dort, wo der Sozialismus hingekommen ist, da ist es zum wirtschaftlichen Ruin gekommen. Und in dem Land, für das wir jetzt unsere Jugendopfer gesammelt haben in der letzten Zeit, in Rumänien, da ist ja der Schlusspunkt des Sozialismus erreicht worden. Wo selbst für die Kinder, wenn sie geboren werden, am Anfang in den ersten 4 Wochen nicht mal eine Geburtsurkunde ausgestellt wird, weil es viele nicht überleben die ersten Wochen und der Staat die hohe Sterblichkeitsziffer vertuschen muss. Und wo Menschen, die über 60 sind, keine Medikamente und keine medizinische Betreuung mehr kriegen, weil sie abkratzen dürfen. Leute, der Sozialismus hat inzwischen weltweit abgegessen. Und jeder sieht, die sozialistische Theorie ist ein Irrtum, die sozialistische Praxis ist eine Katastrophe und der real existierende Sozialismus ist eine Lüge. Du stehst in dem Ruf, dass du lebst und bist tot. Wir haben in den letzten Tagen, Wochen und Monaten in erschreckender Weise die Wahrheit dieses Satzes aus der Geschichte unseres Volkes erkennen müssen. Und das einfache Volk hat das auf eine herrliche, einfache Formel gebracht. Es hat mich ja begeistert, als ich mit Wolfgang jetzt mal auf einer der Demo teilgenommen habe und wie die Leute auf der Karl-Marx-Allee hier gebrüllt haben: FDJ und SED, das war eine Scheißidee. Du stehst in dem Ruf, dass du lebst und du bist tot. Auch die Gemeinde von Sardes hat aus ihrer eigenen Geschichte die Wahrheit dieses Satzes erkennen müssen. Es hat einmal jemand gesagt, es gibt in der Geschichte kaum ein Beispiel für frühere Pracht und spätere Ohnmacht wie diese degenerierte Stadt Sardes. Sardes ist einmal eine der bedeutendsten Städte dieser Welt gewesen, vor allem eine der reichsten. Bis heute ist der Reichtum sprichwörtlich. Wir sagen ja auch im Deutschen von einem, den wir für besonders reich halten, der lebt wie so ein Krösus. So wie wir das jetzt vom Stoff und dem Honecker sagen, Ich habe immer gedacht, der Stoff, der also jedenfalls Bieter, Arbeiterführer oder so. Jetzt stellt sich raus, dass die gelebt haben wie die Krösusse auf unsere Kosten. Der Krösus war der bedeutendste König von Sardes. Unter ihm hat diese Stadt den Höhepunkt ihrer Zeit erlebt und auch ihren tiefsten Sturz. Der Krösus war gewarnt worden, aber in seiner Arroganz hat er die Warnung seiner Freunde einfach nicht beachtet. Ein Freund hat ihn besucht und als der den Palast der Republik und die Luxushotels und Antlitz sah, als er den Palast und den Luxus und das Antlitz für den Krösus sah, der überhaupt nicht erkennen ließ, dass seine Herrlichkeit und Herrschaft mal zu Ende sein könnte, da hat dieser Freund zu ihm einen Satz gesagt, der auch berühmt geworden ist, der in die Geschichte eingegangen ist. Er hat nämlich zu ihm gesagt, niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen. Also mit anderen Worten, pass auf, lieber Freund, es kann sich im Leben alles noch einmal ändern. Ich weiß nicht und kann mir auch nicht vorstellen, ob irgendjemand den Erich Honecker mal glücklich gepriesen hat. Also gepriesen ist er ja worden, aber wenn man jetzt sieht, wie der alte Mann auf seine alten Tage nur noch einen verfahrenen Hals kriegt und seine Ausbeuterkumpane zur Kasse gebeten werden, dann ist das ja eine traurige Bestätigung der Wahrheit dieses Satzes. Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen. Oder wie wir seit der Oktoberrevolution in der DDR sagen, man soll den Mittag nicht vor dem Feierabend loben. Also das war die erste Warnung. Die zweite Warnung, als der Krösus sich auf einen Krieg einließ mit dem Perserkönig Kyros, da wurde er gewarnt durch das delphische Orakel. Da wurde ihm gesagt, wenn du den Halys, das Halys ist ein Fluss, wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Und diesen tiefsinnigen Spruch, den deutete der Kyros so, als ob es eine Siegesverheißung für ihn wäre. In Wirklichkeit sollte ihm damit gesagt werden, dass er sein eigenes Reich zerstören wird. Ja, und so ist es ja auch gekommen. Er bezog Dresche vom Kyros, wurde eingeschlossen in Sardes, in seiner Festung. Und da passierte das Unglück. Einer seiner Soldaten, der hat nach Mittagessen mal über die Festungsmauer rübergeguckt, wahrscheinlich um nachzugucken, ob da ein paar Champignons wachsen, dass er sich noch einen Nachtisch holt oder weiß nicht. Das wäre auch nicht weiter tragisch gewesen. Das Tragische war nur, dass dieser Soldat gegen die damals streng verordnete Anschnallpflicht verstoßen hatte. Und durch diesen Verstoß kam es zum Zusammenbruch des Krösusreiches. Also der Soldat hatte seinen Helm nicht angeschnallt. Und als er sich über die Mauer beugte, da ist eben dieser Blechtopf von der Birne gefallen und poltert nun die Felsspalte mit großem Getöse runter. Und dadurch wurde ein Soldat von der feindlichen Armee munter. Der hielt da im Wald sein Mittagsschläfchen. Und wie das Geklapper anfing, sieht er, was da passiert. Und sieht vor allem, wie der barhäuptige Soldat über die Mauer klettert, die Felsspalte runterkraxelt, nach dem Helm angelt und wieder nach oben klettert. Und damit war der Krösus erledigt. Denn in der gleichen Nacht ist dieser Soldat mit seiner Truppe die gleiche Felsspalte hochgeklettert, immer hübsch, leise, dass die Wachen sie nicht hören. Und als die oben auf der Festungsmauer von Sardes ankommen, sehen sie zu ihrem großen Erstaunen weit und breit nicht eine einzige Wache. Die Bewohner von Sardes fühlten sich so sicher, dass sie es für überflüssig hielten, eine Wache aufzustellen. Und so fiel Sardes in die Hand der Perser. Mitten im tiefen Schlaf wurden sie überwältigt und überrascht. Und wenn jetzt Jesus in seinem Brief an diese Gemeinde von Sardes sagt, seid wachsam, das ist das Thema des Briefes und Thema des Gottesdienstes, seid wachsam, dann verstanden die von ihrer Geschichte her das ganz genau. So wie wir heute sehr gut verstehen, wenn uns jemand zur Wachsamkeit auffordert. Wie zum Beispiel der christliche Liedermacher Ulrich Wiesner. Der hat am letzten Totensonntag folgenden Nachruf verlesen, was ich hiermit auch tue. Nachruf für einen schwerkranken Patienten, der vor kurzem im Alter von 40 Jahren verstorben ist. Wer war der teure Tote? Er kam am 7. Oktober 1949 in Ost-Berlin zur Welt. Unter schwierigen Bedingungen als kleiner, benachteiligter Bruder seiner erstgeborenen Schwester im Westen. Es war eine Zangengeburt. Stalin stand Pate. Die Kindheit in ärmlichen Verhältnissen ist schwer gewesen. Wie bei fast allen Waisenkindern. Die Mutter, das Deutsche Reich, war wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden und Papa Adolf hatte Selbstmord gemacht und ein mörderisches Erbe hinterlassen. Von Kindesbeinen an führte Stalin seinen Zögling an der Hand. Der konnte zunächst nichts dafür, die Schwester im Westen besaß bessere Paten. Große Parolen begleiteten den Lebensweg des Verstorbenen. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. So lautete ein Lieblingsspruch aus seiner Jugendzeit. Der Speisezettel war dann auch dementsprechend. Rotkraut, Weißkraut, Möhren. Beim Sprücheklopfen fiel ihm immer etwas ein. Vorwärts zu allem Möglichen, unser Weg ist richtig und so weiter. Der Charakter des Verstorbenen steckte voller Widersprüche. Er verhätschelte seine Lieblingssöhne. Das waren alle, die ihm nach dem Munde redeten und die seine verordneten Modefarben trugen, rot und blau. Uns, seine störrigen Stiefkinder, hat er belogen und betrogen, bevormundet und bespitzelt. Aber er besaß auch positive Züge. Er liebte Ruhe und Ordnung. Er hasste Rauschgift und Pornografie. Vielleicht werden wir ihn deshalb irgendwann ein bisschen vermissen. Der Charakter des Patienten resultierte aus seiner Krankheit. Nicht gesund war er von Kindheit an. Er litt an Atheismus. Das ist der fanatische Verzicht auf göttliche Eingebungen. An dieser eigentlich heilbaren Krankheit ist er schließlich kurz nach seinem 40. Geburtstag verstorben. In unserer Erinnerung an ihn bleibt der Fackelzug von Berlin das allerletzte. Der Todeskampf war kurz. Der Patient schlug brutal um sich, besonders am 4. und 7. Oktober. Manchen von uns hat er mit seinem Wasserwerfer angepinkelt. Und angeschissen hat er uns alle. Herzliches Beileid, der teure Tote hinterlässt uns 130 Milliarden Ostmark Schulden und viele Milliarden Dollar Auslandsverbindlichkeiten. Wir alle erben von ihm verfallene Altbauten und einfallslose Neubauten, Wirtschaftsprobleme, Waldschäden, Leberschäden und ein total geschädigtes Vertrauen in die Obrigkeit. Der tote SED-Stalinismus hinterlässt aber auch eine ganz neue, grenzenlose Hoffnung für unsere Heimat. Die Geburtsanzeigen für diese neue Zeit in der Presse lesen sich gut. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Unser Erblasser schlief dann doch noch friedlich ein. Unter Friedensgebeten und Volksgemurmel verstarb er kürzlich in Leipzig und Dresden, Ost-Berlin, Plauen, Karl-Marx-Stadt und so weiter. Wir tragen ihn nun zu Grabe. Überall in der DDR. Stückchenweise. Immer montags. Und wir stellen ihm Kerzen hin, um nicht zu vergessen, wir müssen gemeinsam aufpassen, dass der tote Diktator niemals wieder aufersteht und dass die Krankheit Atheismus nie wieder zur Regierungskrankheit wird. Jede Woche ist wieder Montag. Ihr alle seid eingeladen, trainieren wir gemeinsam den aufrechten Gang. Soweit. Soweit der Ulrich Wiesner und ihr wisst ja alle die Geschichte von dem Wahlschwindel und was da so in der letzten Zeit gelaufen ist und von den Aktenvernichtungsaktionen. Der Ulrich hat vor ein paar Tagen noch ein Lied gemacht und das müssen wir euch unbedingt vorsingen und das wird der Wolfgang jetzt tun.
Friss, liebe Weißwolf, friss unsere Stahlschrankakten, bald suchen sie nach Fakten, wo unser Reichtum steckt. Friss, gute Reißwolf, friss die geheimen Zahlen, die von den letzten Wahlen, eh sie das Volk entdeckt. friss, Liebe, Reißwolf, friss. Uns nagt die Angst am Herzen, vorm Haus, da glühen die Kerzen, mehr als am Weihnachtsbaum. Friss, gute Reißwolf, friss, da kommen Demonstranten, sind gegen Spekulanten, wollen uns den Pelz verhauen. Friss, Liebe, Reißwolf, friss, friss die Gehässigkeiten, friss unsere dunklen Seiten, bevor der Morgen graut. Friss den Parteibeschiss, mach ja kein Licht im Keller, friss gute Wolf, friss schneller, eh uns das Volk durchschaut, Volk durchschaut, Volk durchschaut.
Ja, Leute, es geht darum, dass wir den Durchblick behalten oder kriegen. Wir sind immer noch beim Thema Wachsamkeit. Das sozialistische Lügensystem ist zwar zusammengebrochen, aber die alte Garde geistert ja immer noch rum. An die Schalthebel der Macht sind ja nur Figuren aus der zweiten Reihe geschoben worden. Aber die Macht ist immer noch in den gleichen Händen und wir müssen ja höllisch aufpassen, dass die uns nicht normal betrügen und der neue Betrug schlimmer wird als der in den letzten 40 Jahren. Ihr habt's ja... Ihr habt es ja jetzt bei der Geschichte mit Wandlitz und bei dieser ganzen Aktenangelegenheit gesehen. Die sind nicht bereit, offen darzulegen, was sie gemacht haben, sondern sie versuchen immer noch uns zu betrügen, immer noch uns nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Und die Enttäuschung im Volk, auch unter uns Christen, und der Zorn und die Wut über diesen Betrug wächst von Tag zu Tag. Und ich denke, wir müssen jetzt alle unsere Kräfte wirklich zusammennehmen, dass wir das nicht so machen wie die anderen. Leute, wir müssen bei der Gewaltlosigkeit bleiben. Wir dürfen uns jetzt nicht dieser allgemeinen Wut hemmungslos mit anpassen. Wir sollen uns ja nicht anpassen, wir sollen aufpassen, sagt Jesus. Die christliche Gemeinde von Sardes, die hatte sich damals angepasst. Die war in einer degenerierten Stadt selber zu einer degenerierten Gemeinde geworden. Das war nicht mehr das Salz, das war bloß noch das Suppengrün der Gesellschaft. Nach außen und von außen gesehen war alles in bester Ordnung. Der kirchliche Betrieb lief wie geschmiert, aber innerlich war die Gemeinde ausgehöhlt. Volle Gottesdienste, aber keine Vollmacht. Die Pfarrer ausgebucht, aber innerlich ausgebrannt. Korrekte Belehrung, aber keine Bekehrung. Alles schön und gut, aber alles ohne innere Glut. Und deshalb dieses harte Urteil von Jesus. Du stehst in dem Ruf, dass du lebst, und du bist tot. Dieses Urteil ist schrecklich. Aber es ist nicht vernichtend. Jesus will mit diesem Schreckschuss die Gemeinde von Sardes nicht erledigen, sondern er will sie erschrecken, er will sie aufwecken, er will sie aufrichten. Das ist ja seltsam, dass Jesus hier sagt, erstens, du bist tot und zweitens, jetzt wach auf. Das heißt nämlich, Jesus hat auch für Tote noch Hoffnung. Die Bibel nennt ja jeden Menschen, der nicht voll an Jesus glaubt, tot. Das gilt für die Ungläubigen draußen, genauso wie für die, die in der Kirche sind und Gott nicht voll glauben. Und Aufwachen, vom Tode auferweckt werden, das nennt die Bibel Bekehrung. Und deshalb gilt der Ruf der Bekehrung sowohl denen, die außerhalb der Kirche sind, den Ungläubigen, als auch den Untätigen innerhalb der Kirche. Wach auf, sagt Jesus hier. Die Schläfrigkeit, also das Schlaffitum, das ist für die Kirche gefährlicher als Irrlehre von innen und Druck von außen. Was die Kirche umbringt, sind nicht die Modernisten und sind nicht die Kommunisten, sondern die Schlafmützen. Ihr kennt ja die Geschichte vom König David. Solange der König David am Rotieren war, da hatte Gott an ihm nichts auszusetzen. Und da hatte auch der Teufel keinen Ansatzpunkt, um bei ihm anzusetzen. Aber als er sich den Mittagsschlaf angewöhnte, von da an ging's bergab. Der David legte sich mittags hin und pennte, bis die Sonne unterging. Und wenn der abends aufstand, da ging er nicht etwa regieren, sondern ging er spazieren. Auf dem Dachgarten seines Hauses ist er rumspaziert. hat ins Badezimmerfenster der Frau Nachbarin reingepliert, hat sich vergafft und ist so in den Ehebruch reingeschlittert. Als er nichts Sinnvolles zu tun hatte, da hat er die Sünde getan. Leute, der Pfeil des Versuchers, der trifft uns meistens dann, wenn wir es gerade nicht erwarten. Wenn wir die Rüstung abgelegt haben, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir es uns gemütlich gemacht haben, wenn wir die Pantoffeln angezogen haben. Ein Leben mit Jesus und ein Leben in Gemütlichkeit und Pantoffeln sind zwei sich ausschließende Gegensätze. Und deshalb trommelt Jesus unentwegt an die Türen der Toten und ruft, wacht auf! Kein einziges Gebot steht so oft im Neuen Testament wie das Gebot der Wachsamkeit. Es hat einmal jemand gesagt, ständige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Wir haben in unserem Land seit 40 Jahren zum ersten Mal die Freiheit. Und wir haben sie nur dadurch, dass das Volk sie auf der Straße erzwungen hat und dass Gott seinen Segen dazu gegeben hat. Freiwillig hat die SED uns keinen Millimeter Freiheit gegeben. Und deshalb müssen wir wachsam sein, dass die nie wieder die Macht kriegen, egal unter welchem Namen die wieder bei uns auftauchen. Menschen, die uns 40 Jahre lang belogen haben, denen können wir, also ich jedenfalls, nicht ein Wort glauben. Den können wir nicht vertrauen und den dürfen wir nicht vertrauen. Misstrauen und Wachsamkeit ist die erste Bürgerpflicht gegenüber denen, die bisher über uns geherrscht haben. Wachsamkeit, das ist der Preis der Freiheit. Natürlich ist das hier in der Bibel alles noch in einem viel tieferen Sinne gemeint. Also nicht bloß Wachsamkeit gegenüber den Bonzen, sondern Wachsamkeit gegenüber dem Boss dieser Welt, also dem Teufel. Die Bibel nennt den Teufel den Fürsten dieser Welt. Viele Christen, viele Theologen sind schon so verweltlicht, dass sie das gar nicht mehr glauben, dass es einen Teufel gibt. Es steht aber in der Bibel, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Deswegen ist der Mensch geworden. Deswegen ist es Weihnachten geworden. Und eine Kirche, die nichts mehr davon weiß, dass es einen Teufel gibt, eine ewige Verlorenheit und eine Verdammnis, und die das nicht mehr sagt, die ist tot. Und wenn sie noch so viele Aktionsprogramme hat, dann gilt, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Jesus sagt hier, ich kenne deine Werke. Und ich habe deine Werke als nicht völlig erfunden. Das heißt also mit anderen Worten, Jesus erwartet etwas von uns. Meistens ist es ja umgedreht, dass wir von ihm was erwarten. Er muss uns trösten, er muss uns helfen, er muss uns Kraft geben und das tut er ja auch. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Jesus auch an uns Erwartungen hat. Wir haben ein Soll zu erfüllen, eine Aufgabe. Der braucht unsere Hilfe und wenn auf dieser Erde irgendetwas getan werden muss, dann braucht er einen Menschen, der es für ihn tut. Jesus erwartet, dass wir ihm dienen, dass wir ihm treu sind, dass wir uns zu ihm bekennen, dass wir uns zu ihm bekehren. So steht es hier im Vers 3, tu Buße, das heißt, bekehre dich. Und die Bekehrung, also die Abkehr vom Unglauben und die Umkehr vom falschen Weg und die Hinkehr zu Jesus, die Heimkehr zu Gott, die Umkehr des ganzen Lebens, das ist ganz was anderes wie das, was in unserem Land jetzt als Wende beschrieben wird. Weil ohne ein offenes Schuldbekenntnis und ohne eine öffentliche Reue und Entschuldigung und ohne Anerkennung der Bestrafung für vergangene Verbrechen, da wird die Wende zum wetterwendischen Schauspiel. Ist da einfach ekelhaft, wie manche Leute, die eben noch über uns einen Gummiknüppel geschwungen haben, auf einmal demokratische Reden schwingen. Solche verlogene Schauspielerei meint die Bibel nicht, wenn sie von der Bekehrung spricht. Jesus sagt hier, ich kenne deine Taten. Uns kann man ja vielleicht mit der Zeitung irgendwas vormachen, aber das geht Gott gegenüber nicht. Gott sagt, ich weiß, wie du gelebt hast. Ich kenne dich. Ich kenne auch dein Schuldkonto. Leute, es gibt kein Jesus-Bekenntnis ohne Schuldbekenntnis. Und es gibt auch kein Christentum ohne Entscheidung. Einfach so im frommen Haufen seit der Taufe mitlaufen. Ohne Sündenerkenntnis, ohne Sündenbekenntnis, ohne Jesus-Bekenntnis. Das heißt geistlich tot sein. Auch wenn du an deinem Motorradhelm so ein großes Jesus-Lebtschild dran kleben hast. wenn du weiter nichts hast als einen solchen Aufkleber, Jesus. Da bist du ein geistlicher Trittbrettfahrer, der spätestens dann, wenn Jesus zum Gericht wiederkommt, gewippt wird. Wenn du aber nicht wachsam sein wirst, sagt Jesus, dann werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das ist eine scharfe Drohung. Und der sie hier ausspricht, das ist Jesus selber. Jesus ist nicht das kleine, süßliche, verzuckerte Marzipankindchen, was da bei euch am 24. unter Weihnachtsbaum liegt. Sondern das ist der Herr und der Richter der Welt, vor dem der ganze Kosmos eines Tages auf den Knien liegen wird. Der droht hier an und sagt, ich komme wie ein Dieb, das heißt unangemeldet, werde ich zum Gericht über dich kommen. Und nur wer getauft ist und wer mit Jesus gelebt hat, der darf dann mit ihm in Gottes Reich. Und das ist nun keine Drohung, sondern das ist eine herrliche Einladung. Das Schlimme ist nur, dass die wenigsten Menschen diese Einladung annehmen. Die breite Masse, auch die Masse der Getauften, marschiert den breiten Weg zur Hölle. Und Jesus sagt, es sind nur wenige, die den schmalen und den schweren und den unpopulären Weg zum Himmel gehen. Aber du hast einige zu Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Auch das haben wir ja in diesen Tagen nun anschaulich erlebt. Die weißen Westen sind im An- und Verkauf total ausverkauft. Jeder möchte gerne eine weiße Weste haben und die wenigsten haben eine. Die meisten haben sich in der letzten Zeit besudelt. Eingeschlossen alle die unter uns, die zur letzten Wahl bei der Jugendweihe und bei sowas mitgemacht haben. Da sind ja inzwischen ungeheure Sauereien ans Tageslicht gekommen. Zum Beispiel die Jagdgründe vom Gewerkschaftsboss Harry Tisch. Den haben sie nur erwischt, aber ich glaube nicht, dass Krenz und Co. nichts davon gewusst haben. Ich vermute, die hatten alle die gleichen Tischsitten, die jetzt bloß vertuschen wollen. Es muss doch aber ein paar anständige Menschen in der letzten Zeit in unserem Land gegeben haben, die sich nicht besudelt haben. Und das sind die, die wir suchen und die wir brauchen, die uns einmal führen könnten. Jesus sagt, selbst in dem degenerierten Sardes, da hat es ein paar gegeben, die haben nicht mitgemacht, was alle machen. Die haben nicht mitgedacht, wie sie alle gedacht haben. Da hat es ein paar gegeben, die haben Jesus die Treue gehalten und die haben sich rausgehalten aus dem Betrieb ihrer Umwelt. Und die, sagt Jesus, die sind es wert, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. So ein Mensch kannst du sein. Du hast die Chance, in Gottes Ewigkeit zu kommen. Du hast die Chance, das ewige Leben zu bekommen, in den Himmel zu kommen. Lebe mit Jesus. Und lebe wie Jesus. Halte Jesus die Treue und du wirst in seine Herrlichkeit mitdürfen. Das kostet sicher Kraft und Kampf. Aber das lohnt sich. Jesus sagt, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern, das ist das Zeichen der Reinheit und Rettung, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. In der St. Georgskapelle in der Londoner Westminster-Abtei. Da steht ein Denkmal aus dem Zweiten Weltkrieg. Das besteht aus 4 Wänden. Und an den Wänden, da sind 60.000 Namen von Zivilisten angeschrieben, die durch deutsche Bombenangriffe umgekommen sind. Und in der Mitte steht ein Tisch und da liegt ein großes Buch. Und da stehen diese Namen nochmal drin. Und darüber ist ein Scheinwerfer und der strahlt die Namen in diesem Buch an. Und jeden Tag wird eine Seite umgeblättert. Bist du dir darüber im Klaren, dass Gott eines Tages seine Bücher öffnen wird? Und dann wird der Scheinwerfer von Gottes Herrlichkeit und Güte die Namen anstrahlen, die im Buch des Lebens verzeichnet sind und zum Leuchten bringen. Und das wird ein herrlicher Augenblick sein, dem eine ganze Ewigkeit von Herrlichkeit folgen wird. Und es wird ein schrecklicher Augenblick sein für Millionen von Menschen, dem eine Ewigkeit von Verlorenheit folgen wird, wenn die dann feststellen müssen, dass ihr Name nicht im Buch des Lebens steht und dass sie draußen stehen bleiben müssen, außerhalb von Gottes Licht und Wärme und Reich in der Finsternis. Und vor diesem schrecklichen Augenblick und vor dieser entsetzlichen Ewigkeit will Jesus dich bewahren und retten. Und deshalb ruft er dir heute zu: Mensch, wach auf! Wach mal auf aus deinem Traum, als ob deine Sünde gar nicht weiter so schlimm wäre. Als ob du ein guter Mensch wärst mit einer reinen Vergangenheit. Als ob du noch, wer weiß, wie viel Zeit zum Leben hättest. Wach auf aus deinen Träumen, als ob es irgendetwas gäbe, irgendjemanden, der wichtiger wäre als Jesus. Und als ob es irgendein Buch gäbe, was wichtiger wäre als das Buch des Lebens. Viele Menschen in unserem Land, die haben das Parteibuch für wichtiger gehalten als Gottes Buch des Lebens. Und die stehen jetzt vor der Pleite. Man hört ja von so manchen Selbstmorden von manchen Funktionären, die es eben nicht verkraften können, dass sie ihr ganzes Leben auf das falsche Pferd gesetzt haben. Ich erlebe das alles nur schon zum zweiten Mal. 1945, als der Hitlerfaschismus zusammenbrach, da gab es unter den Funktionären die gleiche Selbstmordwelle und unter den Mitfolgern das gleiche Entsetzen und die gleiche Enttäuschung. Und damals nach dem Krieg, da sah es mal einen Moment so aus, als ob die Deutschen aus ihrer Geschichte etwas gelernt hätten. Aber leider sind nicht viele klug daraus geworden, sondern die haben den gleichen Fehler wiederholt. Die haben nach 45 bloß das Parteibuch gewechselt, aber nicht diese innere Einstellung. Nämlich diese Sucht, Karriere zu machen und sich anzupassen um jeden Preis. Leute, ihr erlebt das doch jetzt selber, ihr mit, wie sinnlos das ist, wenn man sein Leben an eine vergängliche Größe voll anbindet. Das muss doch zu einer Katastrophe führen. Die geschichtlichen Katastrophen deines Lebens und die Katastrophe des jüngsten Gerichtes, die überlebst du nur, wenn du dein Leben an eine unvergängliche Größe festgemacht hast. Also an Jesus, von dem es heißt, der war und der ist und er wird sein. Derselbe in Ewigkeit. Das ist der, der dich unwandelbar und unsagbar liebt. Das ist der, der dir deine Schuld vergibt. Und wenn heute Abend welche unter euch sitzen, ehemalige Parteigenossen oder Stasi-Mitarbeiter, dann reden wir heute mit euch nicht so im Sinne dieser Häme, wir haben es ja schon immer gewusst, sondern wir sagen euch genau dasselbe, was wir schon immer gesagt haben. Nämlich, es gibt für jeden Menschen, egal was er gemacht hat, es gibt für jeden Menschen, der bereut, die Chance eines Neuanfangs. Es gibt für jeden Menschen, egal wie groß seine Schuld ist, bei Gott Vergebung. Und wenn du sie haben willst, dann rede doch Jesus an und du kannst sie bekommen. Lass doch deinen Namen heute Abend noch in das Buch des Lebens eintragen. Ich frage dich, stehst du da schon drin? Bist du sicher, ob du da drin stehst? Dass ich drin stehe, das weiß ich. Mit seinem eigenen Blut hat Jesus meinen Namen in das Hausbuch Gottes eingeschrieben. Ich habe ein ewiges Zuhause bei Gott. Ich habe dort ein ewiges Heimatrecht. Das hat Jesus am Kreuz für mich erworben, das glaube ich. Und das hat er am Kreuz auch für dich erworben, glaubst du das auch? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, der hat es. Vergiss nicht, das Buch wird noch einmal aufgeschlagen. Ich sehe das so, Gott hat in unserem Land noch einmal eine Situation geschaffen, um unserem Volk noch einmal die Chance der Bekehrung zu geben. Ich denke, das ist das Entscheidende an der jetzigen Situation. Das geht nicht um die Entscheidung Sozialismus oder Kapitalismus, das sind vordergründige Dinge. Sondern es geht im letzten Grunde darum, um die Frage, wollt ihr endlich euren falschen Götzen absagen und zu Jesus Ja sagen? Ich bitte dich, entscheide dich für Jesus. Vergiss nicht, das Buch wird nochmal aufgeschlagen. Lass dich doch nicht einschläfern Durch den Gedanken an irgendwelche neuen Möglichkeiten, zum Beispiel Reisemöglichkeiten. Lass dich mal aufwecken durch den Gedanken, dass die Reise deines Lebens eines Tages zu Ende ist und du dann vor deinem Richter stehst. Leute, das Buch wird nochmal aufgeschlagen. Ich frage dich nochmal, stehst du schon drin? Mensch, wach doch auf!